Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, liebe Freunde, sparen wir uns heute das Einführungsgesäusel in diese Sendung. Wir haben heute keine Zeit für Petting. Die Sendung ist knackvoll. Wir gucken natürlich in Deadpool 2 rein. Die Fortsetzung des Mega-Überraschungserfolgs. Wir tun dies natürlich spoilerfrei und sprechen mit dem Hauptdarsteller, mit Ryan Reynolds, den ich getroffen habe. Außerdem kommt Anna Wollner rein. Es gibt die nächsten zwei Portionen neue Serien im Mai. Es sind ja super viele in diesem Monat. Es geht um die zweiten Staffeln von 13 Reasons Why und You Are Wanted. Und wir haben zwei Hammergäste heute Abend. Hans Block und Moritz Riesewiek. Das sind die Macher der Doku The Cleaners. In Manila waren die zwei unterwegs und haben einen Film gedreht über die Tausenden von inoffiziellen Mitarbeitern von Google, Facebook, Twitter, YouTube, die jeden Tag das Netz säubern. Die sich wiederum Tausende von täglich hochgeladene Inhalte ansehen müssen, um dann Mord, Vergewaltigung und Terror zu löschen, bevor wir wohlstandsverwahrlosten Premium-Social-Media-User irgendwas davon zu Gesicht bekommen. Ultra krass, hat mich so sauer gemacht, wie diese Multimedia-Giganten in Drittweltländern quasi nach Social-Media-Content-Müllsortierern suchen und die dort ihre Drecksarbeit erledigen lassen. Deshalb Vorhang auf, Bühne frei. Heute Abend reisen wir von heftig lustig bis nach heftig heftig.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Film unterwegs heute Abend. Ich habe eben gerade schon eingangs der Sendung gesagt, dass ich eine Dokumentation gesehen habe, die mich wahnsinnig aufgeregt hat. Einfach deshalb, weil ich mir so sehr gewünscht hätte, das, was ich sehe, wäre Fiction. Es ist aber eben keine Fiction. Es ist eine echte Documentary und keine Mockumentary. Und ich war so fassungslos darüber, dass völlig klar für mich war, die beiden Macher des Films treffen zu müssen. Gott sei Dank hatten sie Zeit. Hans Block und Moritz Riesewiek. Grüße euch beide.
Hallo.
Habt ihr gewusst oder wenigstens geahnt, was für eine Büchse der Pandora ihr mit The Cleaners öffnet? Also wie tief der Abgrund sein würde, in den ihr da reinguckt?
Nee, wir hatten keine Ahnung. Das war im Jahr 2013, als wir angefangen haben. Und da war gerade ein Kindesmissbrauchsvideo auf Facebook gelandet und innerhalb kürzester Zeit 16.000 Mal geteilt worden und sogar 4.000 Mal geliked. Und wir haben uns gefragt, zum einen, wie konnte denn das jetzt passieren? Und direkt danach, warum passiert das nicht eigentlich viel häufiger? Denn wenn man sich so manche Zone des Netzes anschaut, dann überrascht es ja einen, dass auf sozialen Medien derlei Content nicht so üblicherweise landet. Und wir haben dann gelernt durch eine Online-Recherche zuerst, dass das auch nicht von Algorithmen geleistet wird, diese Inhalte durchzuschauen, denn die können vielleicht bestimmte Umrisse in Bildern erkennen oder können sehen, ah, da ist Blut oder da ist nackte Haut oder so. Das ist alles mittlerweile kein Problem mehr. Aber sie können eben nicht bestimmen, worum es in dem Bild geht. Sie können das nicht verstehen, ob das jetzt einen Nachrichtenwert hat oder ob das jetzt Satire ist oder dergleichen. Das heißt, das muss von Menschen gemacht werden. Und das sind viele Menschen, weil es eben sehr viel Content ist, der da jeden Tag hochgeladen wird. Und deshalb wird das outgesourced. Da gibt es eine ganze Industrie auf den Philippinen, wo diese Menschen versteckt sitzen. Und wir waren dann die Ersten, die mit denen in Kontakt kamen.
Ohne uns wäre das Internet ein einziges Chaos. Wir löschen Fotos, Videos und Texte, die gegen die Regeln der sozialen Netzwerke verstoßen. Hier in Manila prüfen wir vor allem Inhalte aus Europa und den USA. Es gibt kleinere Löschzentren in anderen Ländern. Aber wir sind das Größte von allen. Wir sind tausende Arbeiter hier. Wenn die Firma herausfindet, dass ich mit euch spreche, bekomme ich extreme Schwierigkeiten. Der Kunde droht damit, den gesamten Auftrag abzuziehen.
Das ist genau der Einstieg des Films, Hans. Ihr nehmt uns mit nach Manila. Es ist eine relativ anonyme Situation, in die wir da reinkommen in dem Film. Es ist auch sicherlich nicht ohne Hintergrund recht dunkel gehalten, was diese Atmosphäre noch verstärkt. Und in Manila begegnen wir Menschen, die gefühlt zu Tausenden in Bürokomplexen sitzen und genau was für eine Aufgabe haben?
Also diese jungen Filipinos sitzen tatsächlich 8 bis 10 Stunden vor dem Rechner täglich, jeden Tag und sichten all das, was wir nicht sehen sollen. Also beispielsweise Terrorismus, Videos von Terroranschlägen, Kindesmissbrauchs, übelste Unfälle mit Leichen, Kriegsvideos, Hass, Gewalt. Also all das, was der Mensch imstande ist, hochzuladen, aber was extremen Schaden anrichten kann. Aber wie Moritz eben auch schon gesagt hat, es gibt ganz, ganz viele Grauzonen. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo es sehr schwierig ist zu entscheiden, ob man nicht etwas sehen sollte, obwohl es vielleicht verstörend ist oder nicht. Also das heißt, das sind so eine Art Editoren unserer digitalen Welt, die darüber entscheiden, was wir alle sehen und was wir nicht sehen. Und das ist natürlich ein absolutes Unding, dass wir die nicht kennen und dass das versteckte Menschen sind. Und das war auch unsere Neugier, dahin zu reisen in diese Gotham City-artige, dunkle, ja, smogverhaftete, undurchsichtige 18-Millionen-Stadt und in diesem Dschungel uns zurechtzufinden und an dieser Arbeit da, mit diesen Arbeitern in Kontakt zu treten.
Content Moderators werden die genannt. Wer hat die da hingesetzt?
Ja, die arbeiten für die großen uns allen bekannten sozialen Netzwerke, also Facebook, YouTube, Twitter, auch Dating-Seiten. Aber der Trick dieser bekannten großen Unternehmen ist, dass sie die nicht selbst anstellen, sondern dass sie mit Outsourcing-Firmen zusammenarbeiten, auf den Philippinen vorwiegend, die dann diese jungen Filipinos unter Vertrag haben. Das heißt, die großen Unternehmen, die wir alle kennen und die ja so weltoffen und weltverbessernd daherkommen, die können deshalb auch jede Verantwortung ablehnen. Die können also jederzeit sagen, nö, das sind nicht unsere Arbeiter, die arbeiten ja für andere Unternehmen, die sie aber wiederum damit beauftragen.
They need to be anonymous. Because we have a contract sign-in.
Ich muss anonym bleiben, weil wir einen Vertrag unterschrieben haben. Wir dürfen nicht preisgeben, für wen wir arbeiten. Warum ich mit euch spreche? Die Welt soll wissen, dass es uns gibt. Wir sind es, die die sozialen Netzwerke überprüfen. Wir tun unser Bestes, um die Plattform sicher für alle zu machen.
Wer hat die ausgebildet?
Ja, das ist auch schockierend für uns gewesen, weil wie kommen diese Leute erstmal zu dem Job? Vielleicht noch einen halben Schritt zurück, das ist auch schon interessant, weil auf der Straße laufen total viele Leute rum, die Leute rekrutieren für diesen Job. Also da sucht man junge Leute, sammelt die von der Straße und sagt, hast du Lust, einen Job zu haben? Was natürlich sehr, sehr ansprechend ist für viele, die dort leben, weil es gibt da nicht so große Möglichkeiten, an Jobs ranzukommen. Und dann landet man in einem Training, was so ungefähr 3 bis 5 Tage ist, kriegt hunderte Seiten Guidelines vor Augen gesetzt, muss die auswendig lernen, die extrem kompliziert sind. Nur als Beispiel zum Beispiel 37 Terrororganisationen, die verboten sind auf diesen Seiten. Jetzt lern mal in ein paar Tagen 37 Symbole von verschiedenen arabischen Terrororganisationen und entscheide mal ganz schnell. Und dann werden die schon auf den Stuhl gesetzt und müssen entscheiden. Und dadurch, dass die Anzahl der Inhalte, die täglich weltweit hochgeladen sind, so immens geworden sind, weil diese Plattformen so unglaublich schnell wachsen, haben die halt einen unglaublichen Druck, sehr, sehr viele Inhalte täglich zu moderieren und letztlich dann nur sie Kundenzeit, um für jedes Bild, jedes Video oder Text zu entscheiden.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir reden hier von milliardenschweren Multimedia-Konzernen, die die inhaltliche Zensur ihrer Portale Schichtarbeitern in Billiglohnländern auftragen. Wie kann das sein?
Das ist so. Also
wie seid ihr an dem Punkt angekommen seid? Wie seid ihr mit dieser Frage umgegangen für euch? Nur mal kurz diese Gegenüberstellung. Milliardenunternehmen, Zuckerberg. Jeder von uns hat irgendwie mitgekriegt, wie Facebook durch den Börsengang nochmal steil gegangen ist. Milliardenunternehmen. Und dann werden bei so wichtigen Entscheidungen nicht irgendwelche fachlich geschulten Menschen dafür angemessen bezahlt, sondern es werden Billigarbeitskräfte aus Drittweltländern dafür beschäftigt. Mir ploppte die Frage auf, wie zum Teufel kann das sein?
Ich glaube, genau das müssen wir uns mal bewusst werden wieder nach so langer Zeit, wo wir auch ja diese ganzen sozialen Plattformen so unhinterfragt nutzen, dass wir es da mit privaten, wirtschaftlich orientierten Unternehmen zu tun haben. Und das Gefährliche ist aber, wenn diese Unternehmen nicht mehr nur eine Plattform sind, wo man lustige Urlaubsbilder oder süße Katzenvideos teilt, sondern wenn das zu einer Art digitalen Öffentlichkeit geworden ist, wo ganz viele Bereiche unseres sozialen, gesellschaftlichen Lebens aus dem analogen ins Digitale verlagert werden, wo Demokratiedebatten ausgeführt werden, wo so viele Dinge, die wichtig sind, eine Rolle spielen. Wenn diese Unternehmen als einziges Ziel haben, Profit zu erwirtschaften, kann das in die Katastrophe führen. Und dieser Film, den wir gemacht haben, The Cleaners, der zeigt mehrere Beispiele, wohin das führen kann.
Ich arbeite seit 6 Jahren als Content-Moderator. Ich habe sehr viele Videos und Bilder gesehen. Die Bilder erscheinen auf dem Monitor. Ich gehe sie durch und lösche die Bilder, die gegen die Richtlinien verstoßen. Ich sichte 25.000 Bilder am Tag. Damit könnte ich im Guinness-Buch der Rekorde stehen.
Hans und Moritz, in The Cleaners sehen wir Menschen, die tagtäglich Bilder und Videos von was sich angucken müssen. Kinderpornografie, Vergewaltigungen, IS-Enthauptungen mit stumpfen Küchenmessern. Was macht das mit diesen Leuten, die tagtäglich vor dieser Aufgabe stehen?
Ja, zum Beispiel eine der Regeln ist auch, die dürfen nicht vorspulen. Also wenn sie so ein Video, in dem es zu einer Enthauptung kommt, vorspulen, weil sie längst begriffen haben, worum es darin geht, da wird ihnen das als Fehler ausgelegt. Das heißt, die müssen sich tatsächlich von vorne bis hinten diese komplette Enthauptung anschauen. Das kann manchmal bis zu 2 Minuten dauern, bis der Kopf ab ist. Das ist ein extremer Horror, dem die ausgesetzt sind. Und es gibt kaum psychologische Betreuung. Also da kommt in manchen Unternehmen dann mal so eine Psychologin vorbei, dann wird die gesamte Belegschaft in einem Raum zusammengetrommelt und dann fragt die in die Runde, wie geht's euch? Das ist natürlich blanker Hohn, wenn man sich überlegt, Psychologinnen, die wir in Berlin oder auch auf den Philippinen dazu gesprochen haben, sagen uns, die Symptome, unter denen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort leiden, sind eigentlich die gleichen wie bei Soldaten nach Kriegseinsätzen.
Diese Cleaner sitzen da und löschen Dinge aus dem Netz, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, da de facto nicht hingehören. Bilder und Videos, die gegen gleichermaßen auf der ganzen Welt geltende Gesetze verstoßen, wenn wir beim Thema Kinderpornografie bleiben, beispielsweise bei Gewalttaten, Vergewaltigungen, Morden, Enthauptungen, egal was das jetzt ist. Aber diese Cleaner kriegen auch Aufträge, Content zu löschen, der für gewisse Menschen unbequem ist. Also was passiert, wenn zum Beispiel so ein Putin oder Erdogan oder was weiß ich, Trump, auftaucht, bei Facebook, bei Twitter anklopft und sagt, also passt mal auf, Leute, die und die Inhalte möchten wir in unserem Land nicht so gerne verfügbar haben. Nach welchen Kriterien entscheiden diese Leute denn dann?
Ja, das ist was ganz Interessantes, was du gerade ansprichst, weil das ein Trend ist, der gerade passiert. Also die eigentliche Utopie der sozialen Medien, wo man alles äußern kann und mit jedem teilen kann, die bricht so allmählich zusammen, weil bestimmte Regierungen Druck auf Facebook oder andere Unternehmen ausüben, wie zum Beispiel die Türkei. Und da passiert Folgendes. Die Türkei blockiert einfach den Service in dem Land, sodass niemand mehr auf Facebook zugreifen kann. Mhm. Das bedeutet für Facebook beispielsweise, dass sie Millionen von Nutzer von einem Tag auf den anderen verlieren, was ein riesen finanzieller Einbruch ist. Und deswegen starten die sozialen Netzwerke jetzt plötzlich Deals zu machen mit der Türkei und zu fragen, was stört euch denn an unserer Plattform? Und dann sagt die Türkei, ja, pass auf, also das, was regierungskritisch ist, wollen wir da nicht sehen auf den Plattformen oder was terroristisch ist, was auch immer das heißt dann, wenn man Erdogan fragt, was terroristisch ist, muss runtergenommen werden. Das heißt, Facebook stimmt diesem Deal zu, um im Markt zu bleiben und verursacht, dass eine ganze Opposition, die vorher diese Plattform als alternative Informationsplattform genutzt werden, jetzt zensiert werden. Also der Traum einer offenen, liberalen Welt umspannenden Plattform ist tot.
Fasset an der Stelle nochmal zusammen. Facebook, Twitter, Google und Co. lassen also nicht nur die Drecksarbeit von Arbeitern in Billiglohnländern machen, sondern tatsächlich auch politische Zensur ausüben. Wiederhole meine Frage von vorhin. Wie kann das sein?
Na, das klingt ja erstmal so nachvollziehbar. Ne? Wir halten uns ja nur an geltendes Recht. Aber es ist eben schon die Frage, ob ein Unternehmen wie Facebook, das sich ja auf die Fahne geschrieben hat, die Welt offener zu machen, Menschen eine Stimme zu verleihen, die sonst keine hätten und so weiter, ob die denn dann unbedingt in einem Markt präsent sein sollten, der autoritären Prinzipien unterworfen ist.
Das heißt, ihr habt durchaus festgestellt im Zuge eurer Dokumentation, der Recherche und allem, was ihr zusammengetragen habt, dass es Betreiber von sozialen Plattformen, Social-Media-Plattformen gibt, die den eigenen Profit deutlich über das Recht auf freie Meinungsäußerung stellen.
Ja, genau das ist der Fall, dass wir es eben mit einem privaten Unternehmen zu tun haben. Das oberste Ziel ist es, Geld zu generieren und Profit zu machen. Und sie alles, auch der beste Idealismus, letztlich dem Geld unterworfen wird. Und das sehen wir in der Türkei, das sehen wir in anderen Ländern. Und das sehen wir im schlimmsten Fall auch, wenn nicht nur Sachen gelöscht werden, sondern auch Sachen gelassen werden, weil sie Profit bringen. Denn die Architektur dieser Plattform befördert auch, dass wir beispielsweise extremen Content produzieren. Also es ist nicht nur eine Ausnutzung von Usern, die plötzlich hasserfüllte Kommentare posten, sondern es ist die Architektur und das Design der Plattform, die das befördern. Denn wenn immer wir extreme, kurze, verkürzte Nachrichten, Headlines rausschießen, bekommen die Likes, bekommen die Shares, werden die verbreitet. Das bedeutet Werbegelder für die Unternehmen. Das heißt, es gibt immer wieder, merkt man, es führt alles dazu zurück, dass diese eigentlich so verantwortungsvolle Aufgabe der sozialen Medien dem Geld unterworfen ist, was zu Problemen führt.
Allein auf Facebook sind es pro Minute aktuell ungefähr 2,5 Millionen neue Inhalte, die hochgeladen werden. Haben die Betreiber dieser Seiten, Facebook stellvertretend für alle, die das angeht, längst die Kontrolle verloren über die Geister, die sie riefen?
Das ist ein total schönes Bild. Das stand jetzt letztens auch in einer Review zu unserem Film. Es sei wie Frankensteins Monster, das außer Kontrolle geraten wäre. Oder wie der Zauberbesen, der einst gerufen wurde und jetzt macht, was er will. Genau das ist der Fall. Die sind so schnell gewachsen und die hatten immer als eine Art Ideologie oder Statement der Firma Move fast and break things. Also mach erstmal was, ohne es zu hinterfragen. Wir werden schon sehen, was passiert. Und das haben die jetzt über Jahrzehnte gemacht und plötzlich kommt man an so einen Punkt, wo dieses ganze Konstrukt außer Kontrolle gerät, in sich zusammenbricht und eben nicht mehr die paar Hebel zu bedienen sind, um das wieder einzurenken, sondern ein ganz grundsätzliches Problem entstanden ist, weil jahrelang die Verantwortung dafür hinter nicht wahrgenommen wurde. Und deswegen ist der Film auch, glaube ich, wichtig, ihn jetzt zu platzieren und bei den Zuschauern ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir uns dieses emanzipatorische Projekt Internet mal zurückholen sollten. Also wirklich in die eigene Hand wieder nehmen, wieder ernst nehmen, dass wir Digital Citizens sind, die selbst auch bestimmen wollen, was wir in diesem digitalen Land oder in dieser digitalen Sphäre, in der wir uns täglich aufhalten, dass wir da auch mal wieder selbstbestimmt sein wollen, dass nicht ein paar Leute hinter verschlossenen Türen über unser Leben bestimmen. Also wir haben viel gelernt, wovon wir am Anfang nicht ausgegangen sind. Eine Sache ist beispielsweise das Nachdenken darüber, was müssen wir uns als westliche Nutzer eigentlich vielleicht sogar auch wieder zutrauen? Also haben wir überhaupt das Recht, in so einer Wohlfühlhülle wie Facebook zu leben, in der alles, was irgendwie Ecken und Kanten hat, rausgezogen wird, zu leben? Und wir glauben nicht. Wir glauben, dass es an einigen Stellen sogar sehr wichtig ist, wieder zu erfahren, was alles hochgeladen wird. Nur um ein Beispiel zu nennen, wir protestieren eine NGO, Air Wars heißt die, mit einem Sitz in London, die den ganzen Tag dafür zuständig sind, Bilder aus dem Syrienkrieg zu sammeln, die mit Telefonen dort gemacht wurden, um das Kriegsgeschehen dort zu dokumentieren.
Um diese Bilder zu retten, bevor sie gelöscht werden.
Ganz genau, weil sie die Erfahrung haben, dass YouTube, Facebook und Twitter sofort in wenigen Sekunden alles runterlöscht und damit ganz, ganz wichtige Fakten, ganz wichtige Evidenzen, um zum Beispiel einen Anschlag auf Zivilisten sichtbar zu machen, die gehen verloren, die sind einfach weg, die kann man nicht mehr sehen. Und das ist doch auch etwas, was die sozialen Plattformen leisten könnten. Also das wäre doch mal ein Vorzug gegenüber dem traditionellen Medien. Es kann ja kaum ein Journalist noch dorthin in diese Kriegsgebiete und wenn nur dann mit dem Militär und eine eingeschränkte Sicht auf das, was vorgeht. Also die Vernetzung weltweit, die könnte ja auch positiv sein im Sinne von, man hat ein Telefon an jeder Stelle bereit und könnte was hochladen, um es sichtbar zu machen. Und diese Sichtbarkeit wird oft entzogen. Und diese Diskussion wollen wir wieder anstoßen, zu fragen, wer hat eigentlich das Recht darüber zu bestimmen, was wir sehen? Und müssen wir uns nicht viel stärker auch selbst in die Verantwortung nehmen und nicht nur Nutzer oder Verbraucher einer Plattform sein, sondern auch einfordern, dass wir da Rechte und Pflichten haben? Und das hatten wir vor ein paar Jahren nicht gedacht, als wir gestartet haben mit der Recherche. Und da sind wir jetzt ja schlauer geworden.
Ich möchte die Frage beantworten mit ja, sollten wir auf jeden Fall. Ihr solltet euch ab Donnerstag The Cleaners angucken. Das ist ein Film, der mich wahnsinnig sauer gemacht hat, aber ich genauso froh darüber bin, dass ich ihn gesehen habe, weil ich etwas weiß, was ich nicht wissen wollte und jetzt froh bin, dass ich es weiß. Danke euch beiden sehr für den Besuch, Hans Block, Moritz Riesewiek, die beiden Macher von The Cleaners, für den Besuch in eine Stunde Film.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Irgendwie ist die 2 heute die Zahl dieser Stunde, ne? Deadpool 2 im Kino und diese Woche gibt's auch gleich nochmal 2 Serien mit einer neuen zweiten Staffel. Einmal Netflix, einmal Amazon Prime. Einmal Tote Mädchen lügen nicht, Staffel 2, also 13 Reasons Why. Und einmal Matthias Schweighöfers Thriller-Serie You Are Wanted 2. Anna Wollner ist hier. Ich hatte dich den Leuten versprochen. Sag guten Abend.
Guten Abend, Tom.
So, hat sich beides für euch angeguckt, sofern es was zum Gucken gab. Lass uns mal anfangen mit der Netflix-Serie mit Tote Mädchen lügen nicht. Das war diese Highschool-Serie über den Suizid von Hannah Baker. Eigentlich war diese Serie mit einer Staffel ja sehr passend und komplett abgeschlossen. Warum und vor allem, wie geht's denn da jetzt dann nun doch weiter?
Es ist ja das Problem des Erfolges. Ähnlich wie zum Beispiel bei Big Little Lies, dieser Serie mit Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Co., die ja jetzt auch in eine zweite Staffel geht, obwohl es eine Limited Series war.
Ja.
Und Netflix war auch hier, ja, ich vermute fast so ein bisschen vom Erfolg selbst überrascht, so scheint es zumindest, denn das Konzept war ja wirklich abgeschlossen. In Staffel 1, da gab es jede Folge eine Kassette, also so richtig oldschool eine MC. Und die Frage, warum sich Hannah Baker das Leben genommen hat. Das Leben an der Highschool war so ein Konglomerat aus Mobbing, Gewalt, Intrigen und Sex. Und jetzt geht's weiter. Wir wissen alle, Hannah Baker ist gestorben. Und statt diesen Kassetten, die Clay hört, sind es hier irgendwie so ein bisschen die Polaroid-Bilder von Tyler, die sowas wie den roten Faden bieten. Das ist zumindest das, was ich nach 3 Folgen erahnen konnte.
Ja.
Denn die Highschool und ihre Schüler, die kommen einfach nicht zur Ruhe.
Du weißt nicht, was da wirklich passiert ist. Und auch nicht, was danach war.
Wir stecken da jetzt alle drin.
Wissen Sie nicht, was an dieser Schule abgeht?
Das ist ein Beweis, Jessica.
Die Wahrheit bringt nicht immer alles in Ordnung.
Es wird nämlich wieder passieren. Es hört nicht auf.
Es hört nicht auf bei Tote Mädchen lügen nicht Staffel 2. Der Liberty High wird der Prozess gemacht und unter den Teenagern rumort es. Wegen des Embargos darf ich bis morgen früh eigentlich über diese Serie noch gar nicht sprechen. Nur so viel, es tauchen alle Figuren wieder auf, inklusive Hannah, denn die erscheint Clay als Geist.
Gut, das sind alles Dinge, die man dann weiterentwickelt aus dem, was bisher gewesen ist. Es gab bei der ersten Staffel viel Diskussion. Die Serie würde möglicherweise Suizid verharmlosen oder gar glorifizieren. Haben wir damals auch drüber gesprochen. Zum einen Forderungen, die Serie müsse ganz gestoppt werden. Andere wiederum wollten das genaue Gegenteil und die Serie sogar zum Pflichtprogramm an Schulen machen. Wie hart geht das jetzt in diesem Suizid-Gedanken weiter?
Also bisher gab es ja noch keine ganz expliziten Szenen, aber es gab Warnungen. Diese Warnungen, die gab es in der letzten Staffel auch. Ich habe eben aus Spaß nochmal in Staffel 1, Episode 13 reingeguckt. Mhm. Und das ist einfach die Szene, in der es in der Badewanne wirklich bis zum Äußersten geht.
Jop.
Das sind schockierende Bilder. Und hier gab es jetzt vor der ersten Folge ein Statement von allen Schauspielern, dass das, was hier erzählt wird, fiktiv ist und nicht zum Nachahmen animieren soll. Vor allem, dass du die Suizid ein ernstes Thema ist und die drastische Darstellung hier einfach vonnöten, also aus dramaturgischen Gründen. Und es gibt nach jeder Folge die Einblendung, wer Hilfe braucht, der könne auf 13reasonswhy.info gehen. Das habe ich heute mal gemacht. Da gibt es dann auch direkt eine Telefonnummer von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, wo man im Notfall anrufen kann.
Serie Nummer 2, die auch ab Freitag online ist, nur eben halt nicht bei Netflix, sondern bei der Konkurrenz bei Amazon Prime, ist You Are Wanted. Staffel 1 wurde von Folge zu Folge, wir sagen es mal höflich, nicht besser. Dennoch ist das laut Amazon selbst die meistgestreamteste Serie des Anbieters hier bei uns in Deutschland. Das kann doch nur an Matthias Schweighöfer liegen, Anna.
Ja, eigentlich schon, denn der ist ja immer mehr der neue Til Schweiger. Er hat hier wieder alles gemacht. Er hat Regie geführt, zusammen mit dem Kameramann. Er hat die Hauptrolle gespielt, das Drehbuch mitgeschrieben, die Produktion und sogar die Musik. Und wieder gilt das gute alte Stichwort. Wir kennen es alle. Viele Schweighöfers verderben den Brei. Wobei die Weltpremiere ja sogar letzte Woche in Los Angeles stattfand.
Richtig.
Die Messlatte liegt hoch, wobei Streamingportale ja nie wirklich Zahlen rausgeben. Insofern ist die Messlatte damit auch schon wieder runtergefallen. Die deutschen Kritiken inklusive meiner bei Staffel 1 waren verhalten. International hat sie ein bisschen besser abgeschnitten, aber die haben eben noch keine Schweighöfer-Müdigkeit, so ein bisschen wie wir. Die Fortsetzung, die will dann auch gleich sehr viel, schmeißt uns mitten rein in die Albträume von Lukas Franke, der mal wieder um seine Familie fürchtet. Und es geht auch immer um das Programm Burning Man, eine Art Cyberwaffe, nur eben nicht mehr nur in Deutschland.
Now a terrorist is in possession of our strongest weapon against terrorism. That's a disaster. Ah!
Wo ist Burning Man?
Ich weiß nicht.
Sagt Schweighöfer als Franke und bedient sich da eines sehr, sehr billigen Tricks. Denn um die Spannung aufzubauen, ist der Koffer mit dem Programm weg und die Hauptfigur hat Amnesie, weiß also nicht mehr, was geschah und muss mal wieder rennen, um zu überleben. Ich dachte ein bisschen an Harrison Ford.
Verrückt, ja, automatisch. Staffel 1 fand ich teilweise vom Look her gar nicht so schlecht, wenn man die Story mal kurz beiseite blendet. Wie geht das jetzt in der Fortsetzung weiter? Sieht das nach wie vor ganz okay aus?
Ja, okay, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Die Serie will einfach sehr, sehr kosmopolit und weltoffen sein. Im ersten war das so ein Waschbeton. Es war so eine Waschbeton-Serie.
Richtig.
Aber damit eben auch beliebig und aus deutscher Sicht beliebig albern, übertrieben, nahezu peinlich. Staffel 1 war ja, wenn man mal den Look weglässt und an die Charaktere geht, so eine Aneinanderreihung von Klischees und blutleeren Abziehbildern. Ich habe bisher nur eine Folge sehen können, aber was ich bisher mitbekommen habe, es sind jetzt nicht mehr nur Hacker und Aktivisten, auch der BND und das CIA mischen mit. Es ist alles sehr actionlastig und auf Hochglanz poliert. Alexandra Maria Lara bekommt eine größere Rolle, was nicht gleichbedeutend mehr Tiefe heißt. Sie wird selbst aktiv, um ihr Kind zu schützen. Es steht Matthias Schweighöfer drauf auf dieser Serie. Es ist Matthias Schweighöfer drin in dieser Serie. Fans wird es freuen und Fans von guten Serien, die gucken halt einfach was anderes.
So fasst es Anna Wollner zusammen, was euch möglicherweise erwartet ab Freitag in der zweiten Staffel von You Are Wanted auf Amazon Prime. 13 Reasons Why, Tote Mädchen lügen nicht, geht weiter bei Netflix.
Dieser Junge steckt in Schwierigkeiten. Ich lass nicht zu, dass Caitlin ihm was antut. Aber ich schaff das nicht allein. Wir brauchen Verstärkung. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe.
Domino, ich hab Glück.
Glück ist keine Superkraft. Und vor allem überhaupt nicht kinotauglich.
Doch, ist es.
Kompromiss ist es nicht. Scheiß drauf. Showtime. Don't call it a
comeback! Ja, beruhigen Sie sich, die Herrschaften, er ist ja zurück. Der von vielen Fans am sehnlichsten erwartete Superheld des Kinojahres 2018, Deadpool aka Wade Wilson, macht sich ab übermorgen auf in sein zweites, selbstverständlich wieder maximal zynisch, sarkastisch, ironisches Leinwandabenteuer. Vor 2 Jahren war Teil 1 die Superhelden-Überraschung. 10 Jahre lang war Hauptdarsteller und Deadpool-Vater Ryan Reynolds damit auf Tour, bis endlich einer ein paar Dollar 50 dafür ausgeben wollte. Und jetzt haben sie den Erfolgssalat und Reynolds endlich seine Wiedergutmachung für seinen 2011 so böse gefloppten, gar nicht super Heldenfilm Green Lantern. Teil 2. Also ab Donnerstag draußen. Deadpool sucht die Nähe zu ein paar ganz wenigen X-Men, die überhaupt noch was mit ihm zu tun haben wollen. So richtig viele Freunde hat er ja nicht. Aber da er plötzlich auf den 13-jährigen Mutanten Firefist aufpassen muss, steht er ebenso plötzlich dem sehr fiesen Filmfiesling Cable gegenüber, der den Jungen mit den Feuerfäusten ganz offenbar aus dem Weg räumen will.
Du bist kein Scheißheld. Du bist nur ein Clown. Verkleidet als Sexspielzeug.
Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst?
Nein, das war nicht gespoilert, diesen DC-Witz. Den könnt ihr euch seit Wochen schon in jedem Trailer angucken. Cable, sehr cool gespielt von, ja, Josh Brolin, ist durch die Zeit gereist. Warum, verrate ich natürlich nicht, aber er ist so mächtig, dass es alleine gegen ihn irgendwie nicht geht und Deadpool nun versucht, seine eigene Superheldentruppe zusammenzustellen.
Ich lasse nicht zu, dass Cable den Jungen tötet. Aber ich schaff das nicht allein.
Sprichst du mal lauter? Mit dem Minischwanz im Mund bist du kaum zu verstehen.
Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Sie muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um 10 Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns X-Force.
Ist das nicht ein bisschen einfallslos?
Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen.
Gemeinsam, also als Truppe, wollen sie auf ihn losgehen und diesen übermächtigen Gegner, gespielt von Josh Brolin. Einen Gegner, den man alleine nicht besiegen kann. Ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen. Josh Brolin spielt den Bösewicht, den man alleine nicht besiegen kann. Bitte was? Das klingt nach Avengers, aber nein, überhaupt nicht. Nur weil Josh Brolin da auch gerade im Kino Bösewicht Thanos spielt, also ihr seid ja Verschwörungstheoretiker, hat doch das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. glaube ich. Was erwartet euch in Deadpool 2? Höchste sarkastische Zynismus-Ironie, hunderte wirklich extrem witzige Anspielungen auf die letzten 4 Filmjahrzehnte, biestige Wolverine-Witze und natürlich nochmal eine kleine Steigerung in Sachen comic-mäßiger Gewalt- und Blutvergieß-Übertreibung, wie das halt ist bei einem Superheld, der einfach nicht sterben kann. Mission Titelverteidigung geglückt, würde man im Sportsatz sagen. Hier vielleicht eher Mission Fortsetzung geglückt. Ich denke, es wird kaum Fans geben, denen dieser zweite Teil nicht gefällt. Sie haben hier nämlich nicht einfach nur alles irgendwie erhöht, um es noch eine Stufe bigger und higher zu machen. Also nicht nur auf Effekte und diese kleinen Gags gesetzt, sondern passend dazu auch eine echt gute Story gefunden. Und das macht den Braten am Ende fett. Es ist ein Film, der ein Auftakt zum möglichen kommenden X-Force-Franchise sein könnte, wie im Filmausschnitt eben schon angedeutet. Ich habe Ryan jetzt zu Teil 2 hier in Berlin getroffen, genau wie auch schon zum ersten Teil vor 2 Jahren, und wollte natürlich wissen, wie er auch für den zweiten Teil jetzt wieder versucht hat, seinen so anderen Superhelden von der Masse an Avengers abzuheben.
Well, in the superhero genre, I think Deadpool gets a little bit more, becomes a little bit more relatable because he's not virtuous, he's not Superman, he's not impervious to, you know, and he's a dysfunctional idiot who wants to be just a little bit better than he was yesterday. He's not, I mean, if Deadpool started out as this virtuous, perfect specimen and this guy that is just fighting for honor and duty, all things, he wouldn't be as interesting. You know, he doesn't represent 2018's woke male of the year. He's just this guy that's just trying to be a little bit better. And that's what I love about him. I mean, that's a journey and that's what's interesting. So, and he's morally flexible. You know, he's a guy that's like a lot of us, you know, he makes bad decisions at the worst possible time. And you know, but makes that really entertaining.
Sehr entertaining, da Deadpool einfach der Gag-Lieferant per se ist. Aber ein anderes Riesending und dann auch wiederum Gag-Lieferant für die Fans sind immer die vielen Cameos, die Gastauftritte bei Deadpool. Auch hier im zweiten Teil wieder. Ich spoiler natürlich nix und er auch nicht, aber gekriegt hat er sie alle ohne Probleme, sagt er.
I would just write people I admire letters, some of the people I knew, you know, it's just a sort of a function of just saying, would you come and do this thing? It'll take you 6 hours and it'll be fun and it'll be in and out. And, you know, and for some people it was that they loved Deadpool. For some people it was that their kids loved Deadpool. So it's the power of just asking and saying a letter and being kind and polite and, you know. And we never got a no on any of our cameos. Every cameo we wanted is in the movie.
Jeden Cameo, den sie haben wollten, haben sie auch gekriegt. Selbst die große, nee, ich sag nix, hat aber sofort zugesagt. Seht ihr dann. Wichtig war auch die Frage nach Social Media. Wie geht Ryan Reynolds heute damit um? Denn einerseits sparen die Macher derartiger Fanphänomene wie Deadpool ja viel Geld für Filmwerbung durch Social Media. Also jeder Clip, jedes Bild, jeder Tweet kommt einfach 100.000-fach zurück. Aber Social Media ist halt einfach auch der Nährboden für die wirklich fiesen Spoiler von Leuten, die es cool finden, anderen die Gags im Film zu versauen, sobald sie den Film bei irgendeiner Preview gesehen haben. Wie er den Spagat zwischen Fluch und Segen von Social Media ausbalanciert, das habe ich ihn auch gefragt.
I love it. I mean, all that stuff is just the new model. It's all part of it. You know, if it wasn't for the internet, if it wasn't for Twitter and Instagram, we wouldn't have a Deadpool movie. I mean, I spent 10 years trying to get it made and I was useless. It was the internet that roared and made and forced the studio to take notice and make the movie. So I'll never have speak an ill word about that. That's a huge part of our marketing as well. I mean, I love the fact that the marketing on Deadpool is an extension of the actual film itself.
And the spoiling danger?
Oh, I don't.
Just to worry about that?
Yeah, that's something you really want to protect, and you hope people don't spoil stuff. You hope people kind of, because there's movies full of surprises and little things and cameos and all kinds of stuff. But, you know, eventually it all comes out. Same with Avengers. It eventually all, you know, you look on the internet and you see it.
Und ganz zum Schluss natürlich noch schnell die Frage nach einer News, die wir letzte Woche hier in der Sendung hatten, nämlich, dass kein weiterer Deadpool-Film mehr geplant ist und er sich als nächstes, wenn Deadpool 2 jetzt gut läuft, statt um einen weiteren Deadpool-Film, lieber um die, ja, im Film schon beginnende Superheldentruppe X-Force kümmern will. Seine kurze Antwort quasi im Rausgehen darauf.
We're not planning on anything yet except releasing Deadpool 2 and then X-Force is in the pipeline, so we'll see.
Yeah. Also X-Force ist in the pipeline, können wir gespannt sein. Ab übermorgen ist Deadpool 2 nur erstmal draußen. Mit Filmbösewicht Josh Brolin habe ich auch gesprochen. Das war's mit einer Stunde Film. Am nächsten Dienstag hören wir uns dann wieder zu einer weiteren Stunde Film. Dann sprechen wir unter anderem über Solo. Das Solo-Abenteuer von Han Solo, also das Spin-Off der aktuellen Star Wars Saga. Bin auch sehr gespannt drauf. Den Film gucke ich übrigens morgen. Also insofern wünsche ich euch den schönsten aller Abende und eine wirklich gute Woche. Genießt sie. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.